Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
David Gilbert gegen Kyron Wilson und Jack Jones gegen Stuart Bingham. Das ist nicht die erste Runde eines Home Nation Series Events, sondern das ist das Halbfinale der Snooker-Weltmeisterschaft 2024. Wer auch immer das vor dem Turnier getippt hat, ist jetzt ein gemachter Mann. Erstmals in der Snooker-Geschichte sind drei Qualifikanten im Halbfinale. Dazu ein Kyron Wilson, der wieder auferstanden ist. Gestern war der Tag der Überraschungen, wenn man so möchte. Zwei der absoluten Top-Favoriten sind rausgegangen und das werden wir natürlich hier besprechen bei Total Clearance. Und das tun wir heute mit Noah Ebner. Hallo Noah.
Guten Morgen Christian, danke, dass ich wieder mal dabei sein darf bei dir.
Ja, sehr gerne. Wir freuen uns ja auch, wenn wir mal ein paar andere Stimmen hören. Wie gefällt dir denn diese, ich nenne sie mal, etwas andere Weltmeisterschaft bisher?
Ja, es ist aufregend trotzdem. Also die Matches, okay, qualitativ war es wirklich schon einmal hochwertiger. Wir haben das ja schon auch auf Twitter sehr ausführlich diskutiert mit diesen engeren Taschen, die da durchaus einen Faktor haben. Aber insgesamt ist es wirklich eigen, weil es sind doch interessante Matches, teilweise sehr spannende Matches, dann wieder Matches, wo man sich denkt, ein bisschen flüssiger oder ein bisschen besser, ein bisschen mehr könnte da noch gehen. Aber irgendwie ist es doch so, dass man nicht die Augen davon zumachen kann und einfach dranbleiben sollte. Auch für die Semifinals, glaube ich, wird das, auch wenn nicht mehr die großen Namen sozusagen dabei sind, wird das spannend und interessant bleiben.
Ja, das ist es. Stuart Bingham ist jetzt auf einmal mal eben der mit der größten Erfahrung, der Einzige, der schon mal Weltmeister war hier im Halbfinale. Wer hätte das vor dem Turnier gedacht? Aber lass uns durchgehen, lass uns über die gestrigen Matches sprechen. In der ersten Session fing das ganze Drama ja bereits an. Jack Jones und Judd Trump, die gingen mit einem 8:8 in die finale Session. Judd Trump hat vorgestern einen absolut gebrauchten Tag erwischt eigentlich, sehr, sehr schwach gespielt und es trotzdem irgendwie geschafft, das Match offen zu halten. Und was man ja durchaus sagen kann, ist, man verzeiht ja den Topspielern mal eine, vielleicht anderthalb, zwei schwache Sessions. Aber ich muss sagen, Judd Trump hat das Ganze in der letzten Session dann nochmal getoppt. Das war nochmal schlechter. Also was Judd Trump an diesen beiden Tagen gespielt hat, war mit das Schlechteste seit Jahren.
Wenn du sagst, der vorletzte Tag war gebraucht, der gestern war noch gebrauchter. Also es ist ja hinten und vorne nicht zusammengelaufen. Er ist überhaupt nicht in die Breaks hineingekommen. Man muss sich das einmal vorstellen. Der hat im gesamten Match nur drei Breaks von mehr als 50 Punkten gespielt und die ersten beiden waren in den ersten beiden Frames. Danach war das wie weg. Und da ist auch die Ausrede mit den schwierigen Verhältnissen des Tisches, lasse ich da nicht gelten, weil Jack Jones hat durchaus brauchbare Breaks gespielt. Also er war auch im Scoring-Bereich der bessere Spieler und das sagt eigentlich alles aus, weil das darf aus Sicht von Judd eigentlich nie passieren, dass ihn da ein Jack Jones übertrumpft.
Ja, ich habe auf irgendeine bessere Erklärung gehofft, weil alles, was Judd gesagt hat, ja, stimmte. Klar, die Tische sind schwierig anscheinend dieses Jahr. Laufen etwas behäbig, laufen komisch, man muss Dollar spielen, du hast die Taschen schon angesprochen. Er hat sich natürlich, was auch klar war, über so ein bisschen, naja, beschwert würde ich jetzt nicht sagen, aber er hat Jack Jones langsamen Stil angesprochen, dass er damit nicht zurechtkam, dass es sich für ihn immer angefühlt hat, als wenn er ja jahrelang vom Tisch weg war, als er an den Tisch kam. Das sind alles Sachen, wo ich denke, ja, okay, aber Junge, du hast so viel mehr Erfahrung als der. Du hast drei Sessions gehabt, um dich irgendwie darauf einzustellen. Also, dass Judd Trump über drei komplette Sessions gar kein Mittel findet, um gegen Jack Jones, der nun wirklich nicht der absolute Topspieler-Killer ist, irgendwie zurechtzufinden, das fand ich schon erschreckend, weil ich dachte, irgendwann muss doch mal der Schalter kommen, muss er doch irgendwas finden. Und dass er dann auch im Interview gesagt hat, ja, nee, so richtig, ja, keine Ahnung. Das fand ich merkwürdig. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
Weißt du, welche Aussage mich am meisten geärgert hat? Dass er sich dann hinstellt und sagt, Ja, so quasi Jack hätte mir da einen Gefallen getan, denn gegen Ronnie hätte ich 17-0 verloren. Das ist erstens eine Gemeinheit gegenüber Jack, weil der wirklich ein tolles Match gespielt hat. Und zweitens hätte ihn gestern Ronnie auch nicht 17-0 geschlagen. Das möchte ich hier auch erwähnen. Also Aussagen, Rust ist da, aber diese Aussage ist für mich, das ist für mich nicht in Ordnung, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Ja, also ob er jetzt, egal ob er jetzt dann gegen Ronnie, hätte er so sicherlich auch verloren. Wobei, naja, wer weiß, wir sprechen gleich noch über Ronnie und Sullivan. Genau. Aber es ist trotzdem, ich fand's, muss ich sagen, wirklich erschreckend, weil es ist jetzt nicht so, Jack Jones hat ein gutes Match gespielt, hat seinen Stiefel durchgezogen, hat, glaube ich, teilweise am oberen Limit für ihn gespielt, hat das wunderbar gemacht, steht hier absolut verdient im Halbfinale, hat insgesamt später eine richtig gute WM, profitiert dabei jetzt, also vor allem gegen Zhang Under und Trump, aber auch davon, dass seine Gegner nicht gut drauf waren. Da will ich ihm gar nichts wegnehmen. Aber im Normalfall hätte Judd Trump das gewinnen müssen, oder?
Ah, definitiv. Man, Jack Jones, das muss man sich vorstellen, letztes Jahr schon im Viertelfinale, ich habe den Jack Jones nicht einmal getippt, dass er sich qualifiziert für die WM. Ich habe den nicht dabei gehabt bei meinen 16 Qualifikanten. Jetzt kommt er da ins Semifinale. Unglaubliche Geschichte, die wieder mal nur die WM schreibt. Aber für Chad ist das schon ein bitterer Beigeschmack, weil es waren ja die ersten beiden Runden, waren ja durchaus okay. Es war jetzt nicht dieses Hurra-Snooker, aber er war gut eingespielt. Wenn das noch eine erste Runde gewesen wäre, hätte ich diese Ausreden unter Anführungszeichen noch eher akzeptiert. Aber es war ja schon das dritte Match und es spielen beide auf dem gleichen Tisch. Es sind für beide die gleichen Verhältnisse und es ist ein verdienter Sieg für Jack, der Chad ärgern wird, aber er muss es akzeptieren, so hart wie es für ihn ist.
Ja, also ich finde auch, es ist, wenn man wirklich, ja, also wenn man als so erfahrener Spieler wie Judd Trump ist, über 3 Sessions, über mehrere Tage kein Mittel findet, das ist, war ein bisschen Offenbarungseid, muss ich sagen. Also so einen schwachen Judd Trump habe ich lange nicht gesehen. Er ist ausgeschieden, 9-13. Jack Jones also war gestern früh der erste Spieler, der es ins Halbfinale geschafft hat. Wahnsinn, der steht also unter den letzten 4 im One-Table-Setup hier. Am Nachmittag folgte dann ein weiterer Spieler und das war David Gilbert, der gegen Stephen Maguire ja bereits, ja, man kann sagen, nach der ersten Session so gut wie durch war. Stephen Maguire hat es versucht, nochmal spannend zu machen, aber David Gilbert, der ist einfach irgendwie bei dieser Weltmeisterschaft sowas von gut drauf, sowas von fokussiert. Das macht richtig Spaß. Die letzte Session war jetzt qualitativ dann nicht mehr die hochwertigste, aber ja, durchgezogen hat er es trotzdem.
Er hat es durchgezogen, wobei du richtig sagst, wenn du mit 7-1 schon hinten bist nach der ersten Session, dann ist eigentlich Hopfen und Malz schon verloren, wie man so schön sagt. Das holst du dann nicht mehr auf, wenn du permanent diesen Rückstand hinten nachläufst. Man muss trotzdem sagen, Max hat das gut gemacht, hat sich dann doch auch besser gescored, auch gestern vorgestern in der zweiten Session. Hat sich wacker geschlagen, also das hätte auch durchaus so sein können, dass wir da gar keine dritte Session mehr gesehen hätten können nach der ersten Session. Ich habe das kurz befürchtet, aber Stephen, wirklich gute WM gespielt, Viertelfinale ist für ihn ein absolut gutes Resultat und waren tolle Siege dabei gegen Ali Carter und Sean Murphy. Und dass David Gilbert da jetzt im Semifinale steht, ich meine, Christian, das war ja von Anfang an, haben wir gesagt, dieses Viertel ist doch wahrscheinlich das offenste, weil eben Luca Brasil als Titelverteidiger nicht in der Form ist. Da hätte man vielleicht noch Ali Carter als Favoriten ausgemacht. Der war dann auch weg nach der ersten Runde. Und dass das jetzt David Gilbert ist, der hat sich da auch im Laufe dieser WM einen richtigen Rausch gespielt, oder?
Ja, das hat er. Das ist das Kuriose daran irgendwie, finde ich. Es ist absolut beeindruckend, wie David Gilbert jetzt auch aus dem Nichts wieder hier ins Halbfinale einzieht. Und das muss ja noch nicht mal im Halbfinale zu Ende sein. Ne? Also ich meine, David Gilbert, der kennt das auch schon. Der war schon mal im Halbfinale. Und der wird die Chance, die sich ihm da dieses Jahr bietet, wird er vielleicht auch annehmen, oder?
Ja, der hat definitiv noch eine Rechnung offen mit diesem Semifinale, das er eigentlich damals gegen John Higgins gewinnen hätte müssen. Jetzt trifft er ja nicht auf John Higgins, das hätte ja auch noch sein können. Und ich glaube, dass das auch eine Chance für ihn besteht, eine realistische Chance, hier zum ersten Mal das WM-Finale zu erreichen.
Also wir werden es sehen, sein Gegner auf dem Weg dahin ist der letzte verbliebene Top-16er-Spieler. Und das ist Kyron Wilson. Auch mit dem hat man bei dieser Weltmeisterschaft nicht unbedingt gerechnet. Zu viele Probleme hatte er auf und auch abseits des Tisches in den letzten Monaten. Es war nicht unbedingt immer der Kyron Wilson, den wir schon kannten, der auch gut im Crucible unterwegs war in den letzten Jahren. Aber dieses Jahr hat er nochmal eine Schippe draufgelegt. Es ist merkwürdig, wie souverän der auftritt. Und das muss man dann auch irgendwie sagen, als John Higgins gestern erst rankommt auf 7-9 und dann 8-9 den ersten Frame sich auch noch holt, da muss ich sagen, hatte ich nicht damit gerechnet, wie gut Kyron Wilsons Antwort darauf ausfällt.
Und das zeigt einfach von Klasse, die Kyron auch mittlerweile hat. Und Crucible kann der. Also der war da, hat eine sehr gute Bilanz bei der WM. Natürlich, das, vor allem das private Umfeld war im Vorfeld dieser WM, oder ist es wahrscheinlich immer noch nicht, unter den besten Sternen, aber wirklich Respekt, wie er das scheinbar wirklich versucht, bestmöglich auszublenden und voranschreitet und jetzt schon im Semifinale ist. Und ich schaue ihm einfach gerne zu. Ich mag ihn, er ist ein sympathischer Kerl und er hat so ein tolles Snookerspiel. Und ich würde ihm eigentlich auch den Titel vergönnen, weil er wirklich die Klasse hat und sich das in den letzten Jahren auch, der sich in der Weltspitze gefestigt hat in den letzten Jahren. Und ein WM-Titel, glaube ich, würde das Ganze krönen und wäre natürlich auch wieder eine unglaubliche Geschichte. Wobei, das könnte man jetzt für alle vier Verbliebenen sagen. Es wäre bei allen eine unglaubliche Geschichte, wenn sie Weltmeister werden würden, oder?
Das wäre es absolut. Aber ja, theoretisch, ne, ist Kyron Wilson jetzt als letzter verbliebener Top-16-Spieler hier einer der Favoriten auf den Titel. Und das war so sicherlich nicht zu erwarten. Das Witzige ist ja auch, wenn man sich seinen Gegner anguckt, den er gestern hatte, John Higgins, der nach der Niederlage auch durchaus positiv über Kyron Wilson gestimmt war. Das Witzige ist die Top-16-Position von John Higgins. Ne? Erst sagt man ihm, nee, ein Sieg reicht. Wenn du gegen Jamie Jones gewinnst, dann bist du weiter in den Top 16. So, dann hat er aber das Problem, die Ergebnisse, die funktionierten nicht so. Hups, da kommt ja auf einmal so ein Ryan Day daher, da kommt so ein Robert Milkins und auf einmal musst du noch ein zweites Match gewinnen. Dann gewinnst du das gegen Mark Allen auf die dramatischste Art und Weise aller Zeiten. Und dann sagen dir alle, hey, okay, du bleibst in den Top 16, wuhu, klasse. So, jetzt haben wir aber Jack Jones und Stuart Bingham im Halbfinale. Das heißt, wer auch immer das gewinnt, der wird auf jeden Fall an ihm vorbeiziehen. Jack Jones könnte zum ersten Mal in die Top 16 kommen, tatsächlich. Das haben wir vorhin auch noch vergessen zu sagen. Der Sieger dieser Partie wird in jedem Fall an ihm vorbeigehen. Und wenn David Gilbert jetzt auch noch das Finale erreicht, dann ist er doch noch aus den Top 16 raus. Also wie schlecht können die Ergebnisse eigentlich laufen für den Schotten?
Da hat man, wenn man gesagt hat, er muss nur ein Match gewinnen, hat man geglaubt, die Qualifikanten verlieren alles. Und die Qualifikanten haben sich gerecht und haben gezeigt, dass die auch Snooker spielen können, was wir ja vorher auch gewusst haben. Es sind ja keine Nobodies, nicht? Oder Numpties, wenn man schon in der Snookersprache sind. Also ich bin da wirklich beeindruckt, aber ich glaube auch, dass John, vor allem, weil er durch die schwache Saison vor 2 Jahren nicht viel da zu verteidigen hat, glaube ich, wird er sich wieder solide in die Top 16 hineinspielen. Und sind wir uns ehrlich, der gehört da einfach hin. Das habe ich bei dieser WM wieder gesehen, wie der gefightet hat, auch gegen Kyron. Es war klassische Päckchen-Theorie gestern wieder. Da 3 Frames für Higgins, 4 Frames für Wilson, dann 4 Frames für Higgins und wieder 4 Frames für Wilson. Also er hat sich nicht abschütteln lassen und wie es dann 8-9 gestanden ist, habe ich echt geglaubt, er kann das noch einmal schaffen. War nicht so, aber er ist einfach nach wie vor viel zu gut, um nicht in den Top 16 zu sein. Und ich hoffe einfach, selbst wenn er jetzt nach der WM rausfliegen sollte, bin ich sehr optimistisch, dass er das dann nächstes Jahr wieder schafft. Weil John Higgins in die WM-Quali zu schicken, das ist ja Wahnsinn, oder?
Hui, ja, das wäre tatsächlich was. Aber es sind ja auch noch nicht alle Sachen durch und angekündigt für nächstes Jahr. Ob John Higgins da auf einer Breakaway-Tour, falls es sie dann jetzt doch noch gibt, nachdem da Trump ja so schön und prominent abgesagt hat, das werden wir sehen. Wir werden aber auch sehen, wie gesagt, ob John Higgins in den Top 16 bleibt. Und eine andere Ranglistenfrage, die wurde gestern dann auch geklärt. Mark Allen hat es endlich geschafft. Er ist die Nummer 1 der Weltrangliste, auch trotz seines Ausscheidens im Achtelfinale. Was einfach daran liegt, dass Ronnie O'Sullivan ausgeschieden ist und damit nicht mehr Nummer 1 sein wird nach der Weltmeisterschaft. Er hat gegen Stuart Bingham tatsächlich verloren mit 10-13. Die beiden sind gestern mit einem 4-4 in den Finaltag gegangen. In der Nachmittagssession, die beiden mussten ihre letzten beiden Sessions ja hintereinander spielen, hatte es sich zwischenzeitlich so angedeutet, als wenn Ronnie O'Sullivan sich absetzen kann. Aber in diesem unglaublichen, wirren Schlagabtausch hat sich Bingham nicht nur zurückgekämpft zum 8-8, sondern hat dann auch die Abendsession dominiert.
Ich möchte noch einen Satz zu Mark Allen sagen. Ich glaube, es ist eine verdiente Nummer 1 aufgrund der Leistungen in den letzten beiden Jahren. Was der für eine Leistungsexplosion auch mit einem gewissen Lebenswandel hingelegt hat, das zollt meinen tiefsten Respekt ab. Also eine verdiente Nummer 1, eine neue Nummer 1 im Snooker, das tut dem Snookersport auch gut, nur dass wir das auch gesagt haben und würdigen. Ja, natürlich. Zu Ronald und Bingham. Ja, also bei 8-6 habe ich geglaubt, jetzt hat er ihn. Das zieht er davon auf 10-6, Ronnie O'Sullivan, weil das wäre eigentlich das, was er am besten kann. Wenn er mal da diesen Vorsprung hat, dann holst du ihn einfach so schwer wieder ein. Und in dem Moment spielst du zwei Weltklasse-Frames, zwei hohe Breaks und schaffst dann das 8-8. Und dann, wie es dann in die Abendsession gegangen ist, habe ich mir schon gedacht, dass das schwierig wird für Ronnie. Es war so ein bisschen ähnlich wie damals 2015. Da war es ja auch das Viertelfinale Bingham O'Sullivan, wo es auch 8-8 gestanden ist nach zwei Sessions und wo dann immer auch Stuart Bingham das für sich entschieden hat und wo das geendet ist, das wissen wir alle. Und mal schauen, wie weit der Traum noch weitergeht für den Stuart.
Es ist einfach nur Wahnsinn, also auch mit welcher Nervenstärke Stuart Bingham da das durchgezogen hat am Ende, auch wenn er dann eigentlich im 23. Frame dann kurz vorm Sieg es nochmal spannend gemacht hat, als er verschossen hat und Ronnie O'Sullivan ja dann später die gelbe, die etwas zu gerade und etwas zu nah an der Bande war, die weiße davor verschossen hat und Bingham dann abgeräumt hat bis pink zum Sieg. Fantastischer Sieg für Stuart Bingham, muss man ganz klar so sagen. Aber was man auch sagen muss, ist, dass Ronnie O'Sullivan sich wieder dann auch mehr mit anderen Schauplätzen oder Kriegsschauplätzen beschäftigt hat. Es gab diese mehrere Szenen mit Dezislava Bujilova als Schiedsrichterin, die keinen leichten Job hatte in diesem Match. Da gab es einmal in der zweiten Session dieses Aufsetzen, Neuaufsetzen der Schwarzen, wo alle gedacht haben, hey, Ronnie O'Sullivan zeigt mal so richtig Sportsmanship quasi, also zeigt mal so richtig tollen Charakter, indem er sagt, nee, die liegt nicht richtig, ich kann die spielen, wenn die richtig liegen würde, könnte ich die rote nicht lochen. Jetzt hat sich rausgestellt, nö, er wollte einfach nur, Proving a Point machen, wollte einfach nur aus Prinzip da dagegen halten. Dann gab es am Abend die Szene mit den Zuschauern, die beim Mid-Session Interval vom anderen Tisch dann wieder reinkam, wo er sich dann einfach hingesetzt hat, auch als die Tür dann schon zu war und gesagt hat, nee, da stehen immer noch Leute. Und Desi dann schon, ja, etwas verzweifelt gesagt hat, spiel mal bitte weiter, bitte, jetzt, so langsam. Wo er dann gesagt hat, also ich fand es gar nicht schlimm, dass er gesagt hat, er kann jetzt nicht spielen, weil es ging tatsächlich um einen Ball, wo er genau in die Richtung der Eingangstür auch hätte spielen müssen, also seine Blickrichtung, das fand ich gar nicht so schlimm, aber dass er dann so, ja, chill, bleib ruhig, so, das fand ich wieder ein bisschen respektlos, also der Typ macht mich fertig.
Aber die Antwort von Desi war sehr gut, I'm chilled, also ich bin gechillt, das war großartig. Also, und Desi ist ja wirklich auch eine der Besten auf ihrem Fach oder in ihrem Fach. Das ist auch verdient, hätte mal das WM-Finale als Schiedsrichterin zu begleiten. Wie überhaupt auch die Schiedsrichterinnen einen ganz, ganz tollen Job machen. Und wie gesagt, es sind für mich immer noch viel zu wenige, dass da nur drei Damen bei dieser WM wieder dabei waren. Ich hoffe, dass das mehr wird und dass hoffentlich nächstes Jahr endlich auch einmal eine Schiedsrichterin das WM-Finale leiten darf. Das ist längst verdient, weil bislang war es immer nur noch Michaela Tepp und da gehört jetzt einmal eine zweite dazu. Gibt ja auch noch Tatjana Wollaston oder Peggy Lee, die allesamt einen großartigen Job leisten. Und dass Ronnie und die Schiedsrichter, er sucht sich ja immer, wenn es können die Fotografen sein, dann sind es wieder die Schiedsrichter oder die Tische oder ein Zuschauer, der ihn nervt. Irgendwas findet er immer. Ich bring's da auf den Punkt. Es war gestern einfach nicht gut genug. Es waren immer nur Phasen, wo es einmal wirklich gut war. Also zum Beispiel dieses erste Century Break im ersten Frame des Abends, wo es zum 9:8. Das war Weltklasse. Aber das war das einzige Mal, dass er wirklich zack mit einem langen Ball und dann räumt er den Tisch ab. Das war übrigens in fast allen drei Matches so. Also für mich war das einfach zu wenig. Er hätte schon gegen Ryan Day rausfliegen müssen für mich, weil das war für mich schon zu schwach. Und Stuart Bingham ist halt einer, wenn der in einen Rausch kommt, dann spielt er einfach auch Weltklasse. Und in den Breaks, er hat das bessere Scoring gehabt, er hat mehr Breaks von mehr als 50 Punkten gespielt. Und für mich gibt es da überhaupt keine Ausreden oder Diskussionen. Bingham steht für mich verdient im Semifinale. Und auch hier gilt ähnlich wie für Judd, Ronnie muss das akzeptieren, ob er will oder nicht.
Das muss er tatsächlich. Es wird ja mal so schön prominent rausgeholt, dass Stuart Bingham ja kein Match gewonnen hat im Jahr 24, also jetzt außerhalb der Championship League, bis zur WM-Qualifikation. Und jetzt steht er im Halbfinale und ist da auf einmal, wenn man es genau nimmt, der erfahrenste Spieler, denn der war schon mal Weltmeister. Er kennt das Ganze. Also Bingham, jetzt der Top-Favorit auf den Titel? Fragezeichen.
Ja, ich bin eher noch bei Kyron Wilson, weil der doch auch, nicht nur weil er der einzige Gesetzte ist, sondern weil er für mich doch auch die Erfahrung hat, der war auch schon im WM-Finale. Aber so ein Finale Bingham-Wilson ist wahrscheinlich, wobei Christian, ihr habt es auch so viel besprochen im Vorfeld dieser WM. Und dass Martin Aaron, Chad Trump und Ronnie O'Sullivan die drei großen Favoriten sind. Und was ist jetzt? Wir haben Semifinale und kein einziger von den dreien ist dabei. Das kannst du alles wegschmeißen, was wir da vorher gesagt haben. Es ist eigentlich alles auf Null gestellt. Ich traue mich eigentlich gar nichts mehr zu prognostizieren. Lehnen wir uns einfach zurück und genießen diese letzten Tage dieser WM. Ich glaube, es wird trotzdem gutes Snooker geben und auch die, die jetzt sagen, was soll denn das? Es ist kein Ronnie dabei, kein Chad mehr, da brauche ich nicht mal einschalten. Bitte schaltet ein, alleine schon wegen Rolf Kalb, es sind seine letzten Tage als Snooker-Kommentator. Also es gibt nach wie vor genügend Gründe, hier dran zu bleiben und auch das Ende der WM würdig zu verfolgen, oder?
Absolut, sehr schöne Schlussworte, kann ich dir nur absolut zustimmen. Heute geht's los mit den Halbfinals, das One-Table-Setup ist erreicht. David Gilbert gegen Kyron Wilson werden das Ganze eröffnen ab 14 Uhr. Und dann gibt's immer abwechselnd die Sessions, um 20 Uhr dann Jack Jones gegen Stuart Bingham. Und dann werden wir Samstagabend wissen, wer das Finale im Crucible Theater 2024 bestreiten wird. Das letzte von Paul Collier, das letzte von Rolf Kalb, der auch gestern ein bisschen wehmütig war, dass keiner der 92er im Halbfinale seiner letzten Weltmeisterschaft steht. War schon ein interessanter Tweet, den Rolf da auch rausgeholt hat.
Ja, also ich werde auch sentimental, wenn du das Deutsch sagst. Also, ganz spurlos geht das auch an uns nicht vorüber, oder? Es ist einfach auch eine gewisse WM der Abschiede. Es ist einfach so.
Ja. Das ist es und wir bleiben dran hier bei Total Clearance natürlich auch für euch weiter bis zum Finale am Montag. Das war's von uns für heute. Bleibt dran, genießt die Halbfinals. Bis dahin.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.